Ja, ich freue mich auch, dass ich nach 5 Jahren wieder hier bin. Ich konnte es kaum glauben, dass es 5 Jahre her ist, als wir mit Coffee telefoniert haben, haben wir ein bisschen gesprochen. Wir haben nach einem gemeinsamen Termin gesucht und irgendwann fiel ihm ein, wir grillen irgendwann. Er hatte zwar den Samstag und den Sonntag vertauscht. Und da wir aber morgen in Urlaub fahren, können wir morgen nicht kommen. Und deswegen haben wir uns auf heute geeinigt und ich freue mich wirklich sehr, euch alle wiederzusehen. 5 Jahre, bei einigen sieht man es nicht, bei anderen sieht man es auf jeden Fall, dass sie 5 Jahre älter geworden sind, grauer geworden sind. Ich habe mich in dem Raum umgeguckt und habe gesagt, es hat sich nichts verändert. Stimmt natürlich nicht. Das Pult ist von da nach hierher gekommen. Ist viel angenehmer, macht tatsächlich was aus. Ja, ich weiß nicht, gerade die Bilder stimmen, genau. Einige waren vielleicht schon im Urlaub, einige sind im Urlaub. Ich habe gerade Bilder von Tim und Luisa und der Kleinen in Paris gesehen, die sind im Urlaub. Ich weiß nicht, wie es uns so geht, wenn wir im Urlaub sind. Die ganze Vorbereitung, die ganze Nachbereitung, die wird ja immer vergessen. Wenn ich zu Hause bin, das Haus verlasse, gucke ich immer, dass ich 3 Sachen habe. Das ist mein Schlüssel, mein Portemonnaie und mein Handy. Das ist immer so ein Check, ne? So tak, tak, tak. Und dann, manchmal vergesse ich auch was, aber das ist eigentlich so, worauf ich achte. Und als wir neulich im Urlaub waren, waren wir mit dem Fahrrad unterwegs, sage ich zu Cordula, ich habe kein Handy dabei, ich habe keinen Schlüssel dabei, ich habe kein Portemonnaie dabei. Ich sage, ich bin im Urlaub. Wie ist das, wenn du im Urlaub bist? Hast du dann auch Urlaub von Gott? Für mich war es jahrelang schwierig, im Urlaub meinen Andachtsrhythmus zu haben. Irgendwie funktionierte das nicht, wenn die Kinder dabei waren, und jetzt, wo die Kinder nicht mehr dabei sind, da funktioniert das wieder richtig gut. Da stehe ich was früher auf, habe meine Andacht, meine Zeit mit Gott, und danach kann der Tag so starten. Es gibt in der Psychologie, das ist der Titel der Predigt, bei Gott kannst du aufdanken. Du bist ein Gott, bei dem ich aufdanke. Es gibt in der Psychologie, dass man einen Ort des Friedens sucht. Das ist die Möglichkeit, aus seinem Alltag, aus seinem Stress kurz rauszukommen. Das können die Berge sein, das kann das Meer sein, das kann aber auch irgendetwas anderes sein, wo du einfach gerne bist, wo du keinen Stress empfindest, wo du loslassen kannst. Natürlich kann man sich in seiner Fantasie nicht immer wegbeamen und wegdenken. Man muss auch der Realität ins Auge schauen. Aber es ist durchaus hilfreich in so einer Situation, wenn man das Gefühl hat, alles kommt hier drunter und drüber, dass man dann sagt, ich verschwinde dann mal kurz. Wie gesagt, das kann aber auch, ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, das ist ein Taufbecken. Wenn man sagt, das war der Punkt, wo ich mich habe taufen lassen, wo ich mich für Gott entschieden habe, mich übergeben habe. Den einen oder anderen hier durfte ich taufen. Das freut mich sehr, dann auch mal einen kleinen Rückblick auf der Ebene zu haben. Für mich persönlich, es fehlen Bilder. Die waren egal. Mein Ort des Friedens, das ist zum Beispiel im Urlaub, wo ich die Hängematte sehe. Das heißt nicht unbedingt, dass ich in der Hängematte drin liegen muss, sondern einfach nur sie sehe. Das ist so ein Zeichen für mich, dass ich weg bin. Oder das kann aber auch im Garten sein. Das kann auch im Wald sein. Wichtig ist, dass wir solche Orte haben, wo wir einfach loslassen können und ja, uns vielleicht auch mit Gott in Beziehung setzen können. Ich habe das Gefühl, dass Jesus auch solche Orte hatte. Jesus hatte solche Lieblingsorte. Und es ist interessant, dass es auch unterschiedliche Orte sind. Er hat die Einsamkeit geliebt. Wir lesen, dass er in der Wüste war, dass er auf den Berg ging. Das sind so Sachen, die uns sofort einfallen. Aber er war auch unter Menschen, weil er wollte ja Menschen begegnen. Ja? Er war ja hier, um den Menschen von Gott zu erzählen. Deswegen hat er es auch geliebt, unter Menschen zu sein. Selbst wenn seine Jünger ihn beschützen wollten, dass sie sagten, reicht jetzt, sagt er, nee, lass die ruhig zu mir kommen. Ich hab noch Kraft, ich habe noch einen Segen für sie. Auf dem Berg habe ich erwähnt, in der Wüste auch. Es ist interessant, was er da gemacht hat. Meistens hat er da gebetet, nochmal Kontakt mit seinem Vater gehabt. Es gibt 28 Bibeltexte im Neuen Testament, wo Jesus betet. Also es geht ihm um die Gegenwart Gottes. Und einen Text möchte ich mir gerne da mit euch angucken. Das ist auf dem Verklärungsberg. Das steht in Matthäus 17, ein paar Verse daraus. 6 Tage später nahm er Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit auf einen hohen Berg. Das heißt, sie sind lange unterwegs gewesen. Ich vermute mal, dass sie abends angekommen sind. Man kennt das auch, wenn man Wanderungen macht, soll man gucken, dass man abends wieder unten ist oder da oben eine Übernachtungsmöglichkeit bucht. Ich vermute mal, dass sie eine Übernachtungsmöglichkeit gebucht haben, dass es dunkel gewesen ist. Und hier heißt es, sie waren dort ganz allein. Da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider strahlten hell. Das muss ein Schock für die Jünger gewesen sein. Allein diese Veränderung, diese Helligkeit, dieses Ausstrahlen. Und wenn man den Text kennt, weiß man, dass Petrus und Johannes und Jakobus da auch auf den Boden fallen, dass sie da ja, Panik auch kriegen. Und dann geht der Text weiter. Noch während er redete, hüllte sie eine leuchtende Wolke ein und aus der Wolke hörten sie eine Stimme: Dies ist mein lieber Sohn, über den ich mich von Herzen freue, auf den sollt ihr hören. Das ist die Stimme Gottes. Und sie haben das Gefühl, dass sie kaputt gehen, dass sie vor Gott gar nicht bestehen können, weil sie haben bestimmt irgendwo mal gehört, ist, wo Gott ist, kann der Sünder nicht sein. Auch Jesaja hat so eine Vision, er sagt ihr, wehe mir, ich vergehe, als er dieses Gefühl hat, vor dem Thron Gottes zu stehen. Und wichtiger finde ich den Inhalt dieser Aussage. Jesus ist auf dem Berg, um zu beten, um die Gegenwart Gottes zu suchen und er bekommt hier noch einmal die Bestätigung seiner Identität. Das ist mein lieber Sohn. Diese Szene gibt es noch einmal, als Jesus getauft wird. Als er aus dem Wasser steigt, setzt sich eine Taube, Symbol für den Heiligen Geist, auf seine Schulter. Und dann kommt auch die Stimme Gottes. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Am Anfang seines Dienstes bekommt er eine Bestätigung und jetzt hier auf dem Berg bekommt er auch nochmal eine Bestätigung und kurz danach wird Jesus bewusst am Kreuz für die Menschheit sterben. Er bekommt noch einmal den Auftrag seines Vaters bestätigt. Jesus und seine Lieblingsorte. Jesus lädt dich und mich ein, zu ihm zu kommen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. So steht es in der Luther-Übersetzung. Ich habe mal ein paar weitere Bibelübertragungen und Übersetzungen dazu genommen, um vielleicht auch mit diesem Wort erquicken etwas wärmer zu werden. Die gute Nachricht übersetzt mit: Lasst euch die Last abnehmen. Hoffnung für alle sagt, ich will euch Ruhe geben. Elberfelder auch Ruhe geben. Und Neues Leben spricht auch von der Ruhe, die er uns schenken will. Aber für mich ist entscheidender, sind zwei andere Worte in diesem Text. Da geht es immer um mir und ich. Jesus ist das Ziel dieser Einladung. Wir sollen zu ihm kommen und er möchte uns diese Ruhe schenken. Wir haben immer das Gefühl, Ruhe muss ich machen und schon fängt die Hektik an. Und er sagt, komm zu mir, ich will sie euch schenken. Du musst gar nichts dafür machen, du musst nur kommen. Um zu kommen, musst du vielleicht deine Stresssituation loslassen. Manchmal auch den Ballast einfach fallen lassen. Und der Text geht weiter. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Man hat so dieses Gefühl, wenn ich bei Jesus bin, dann ist es gut, dann ist es leicht, weil er sanftmütig ist, demütig ist, weil er uns dienen möchte. Aber wenn man dieses Wort Joch hört und jetzt die aus der Landwirtschaft kommen, Joch, das ist eigentlich so eine Last, denkt man. Es soll aber eine Hilfe sein. Wir kennen das von den Tieren. Manchmal sieht man auch Menschen da drin eingezwungen, dass sie dann etwas ziehen. Aber das Joch hilft, dass sie in der Spur bleiben und dass sie zusammenziehen. Und wenn man zusammenzieht, kann man viel mehr tragen oder ziehen. Hier habe ich das mal in einem Bild. So kann man die Lasten viel leichter tragen. Ein Kollege von mir hat das mal ausprobiert. Der hat bei einer Hochzeit, um auch über dieses Joch zu sprechen, hat er ein Joch gehabt und an jedem Ende zwei Eimer mit je 10 Liter Wasser drin. Und der hat das die ganze Predigt gehalten. Und durch das Joch ist es leicht. Es ist kein Problem, so lange diese 20 Kilo zu halten. Der Vers 30 bringt nochmal einen Unterschied. Er sagt, wenn ihr zu mir kommt, dann gibt es ein anderes Lebenskonzept. Ich möchte euch nicht neue Gesetzesauflagen aufladen, ich möchte euch Ruhe geben. Und Ellen White hat einmal dazu gesagt, wenn du die Arbeit als mühsam empfindest, wenn du dich über Schwierigkeiten und Belastungen beklagst, wenn du sagst, dass du nicht die Kraft hast, Versuchungen zu widerstehen, wenn du deine Ungeduld nicht überwinden kannst und das christliche Leben dir so anstrengend wie Bergsteigen vorkommt, dann kannst du sicher sein, dass du nicht das Joch Christi trägst. Du trägst das Joch eines anderen Herrn. Ich finde das interessant, dass wir uns manchmal auch über unser Christsein beschweren, wie anstrengend das ist. Oder Jesus sagt, wenn du zu mir kommst und bei mir deine Ruhe findest, weil ich sie dir schenken möchte, dann ist es nicht schwer. Das Problem bist meistens du, der es nicht akzeptiert oder es anders machen will, besser machen will, schneller machen will. Ich habe im Psalm 71 die Möglichkeit gefunden, wie der Mensch darauf antworten könnte. Hier sagt der Psalmist, Herr, bei dir suche ich Zuflucht. Enttäusche nicht mein Vertrauen. Rette mich, befreie mich, wie du es versprochen hast. Hör mich doch, hilf mir. Sei mir ein sicheres Zuhause, wohin ich jederzeit kommen kann. Du hast doch zugesagt, mir zu helfen. Du bist mein Fels, meine Burg. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass der Psalmist sich selbst Mut zuspricht, dass er versucht, Gott zu erinnern, aber sich selbst zu erinnern, was Gott zugesagt hat. Der Text geht weiter, Vers 5. Du bist meine Hoffnung. Herr, ich habe dir von Jugend auf vertraut. Seit meiner Geburt bist du mein Halt. Du hast mir auf dem Mutterschoß herausgeholfen. Darum gehört dir alle Zeit mein Dank. Mein Mund singt immerzu ein Lob, den ganzen Tag verkündige ich deinen Ruhm. Und er geht erstmal einen Schritt zurück. Und er sagt, von klein auf, vom Mutterschoß an, eigentlich von Jugend an, immer bist du da gewesen. Und die Konsequenz ist, Gott die Ehre zu geben, ihn zu rühmen. Niemals. Ja, jetzt bin ich verrutscht. Ich gebe die Hoffnung niemals auf. Auch in Zukunft werde ich dich preisen. Ich werde allen sagen, wie treu du bist. Den ganzen Tag will ich erzählen, wie du hilfst. Deine Wohltaten sind nicht zu zählen. Ich werde deine großen Taten preisen, Herr, mein Gott. Nur noch von dir und deiner Treue will ich reden. Gott, von Jugend an bist du mein Lehrer. Und heute und bis heute erzähle ich von deinen Wundern. Wenn er vorher in die Vergangenheit geguckt hat, guckt er jetzt in die Gegenwart und in die Zukunft und er sagt, ich will nichts anderes mehr machen. Der Fokus ändert sich. Der Fokus ändert sich von mich zu Jesus hin. Und er nimmt sich vor, den ganzen Tag davon zu erzählen. Das kann man eigentlich nur machen, wenn man frisch verliebt ist, ne? Dann kann man von seinen Träumen, von seinen Sehnsüchten erzählen. Und ich denke, es ist auch nichts anderes, dass es eine Liebesbeziehung zu Jesus sein kann, sein muss, sein soll, wenn ich nichts anderes den ganzen Tag vorhabe, als von ihm zu erzählen. Dann kommt ein Text, den finde ich so sehr interessant. Gott, deine Treue reicht bis an den Himmel. Du hast große Dinge vollbracht. Wer ist wie du? Dieser Versuch, dieser Vergleich, wer ist wie du? Eigentlich kommt der Psalmist auf die Antwort, keiner. Gott ist mit niemandem zu vergleichen. Seine Treue, seine Gegenwart, alles, was er für dich gemacht hat. Der Psalm endet, immer wieder tröstest du mich und bringst mich zu größeren Ehren hervor als zuvor. Darum will ich dich preisen und mein Saitenspiel will ich deine Treue rühmen, mein Gott. Zur Laute will ich dir Loblieder singen, dir, dem heiligen Gott Israels. Voll Freude will ich über dich jubeln, denn du hast mich befreit. Von früh bis spät will ich erzählen, wie treu du bist. Hier kommen eigentlich immer zwei Wörter oder zwei Themen, kommen immer wieder in diesem ganzen Psalm zum Vorschein. Und das ist einmal das Zeitwort immer und dann das Thema Treue. Er will immer von Gott erzählen, er will immer Gott rühmen, er will immer von seinen Taten erzählen. Und immer wieder macht er sich bewusst, dass Gott treu ist. Ich habe uns ein Lied mitgebracht, das kennt ihr vielleicht schon von der Gruppe Liner, das heißt Bei dir wohnen. Und der Jethro macht schon die Bässe nach oben, die Lautstärke nach oben, sehr gut. Ich erzähle nichts, hört es euch an und dann komme ich nochmal wieder.
Dich freuen wir.
Ja, das könnte unsere Antwort sein. Dass wir auch wünschen, bei Gott zu wohnen. Schön fand ich dieses Bild von dem Planeten Erde und wo ein Kind hingeschrieben hat: Da wohne ich. Aber es ist nicht nur unsere Sehnsucht. Es ist auch die Sehnsucht Gottes, bei uns zu wohnen. Das geht wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Wir haben das im Paradies, wo Gott mit Adam und Eva gewohnt hat, bei ihnen zusammen war, wo er sie dann leider rausschmeißen musste aus dem Paradies. Aber, und wir sehen auch schon, das ist auch der Schlussgedanke, in Offenbarung 21 wird die Sehnsucht Gottes gestillt, wo er unter uns wohnen möchte. Ich lese den Text. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereit wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach: Siehe da die Hütte Gottes, man kann auch übersetzen, die Wohnstätte Gottes, das Zelt Gottes, die Wohnung Gottes. Aber das Entscheidende ist bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Ich denke, hier wird Gottes Sehnsucht ganz, ganz deutlich, dass er bei uns sein möchte. Manchmal fragen wir, warum hat er das zugelassen, warum hat er das nicht verhindert? Und dieser Text ist für mich ganz wichtig, um darauf auch eine Antwort zu geben. Das, was hier auf der Erde passiert, das ist nicht sein Wunsch, das ist nicht sein Ziel. Das ist sein Wunsch, das ist sein Ziel. Da, wo es keinen Tod mehr gibt, kein Geschrei, keine Tränen, kein Leid. Deswegen hat er alles gemacht. Deswegen ist Jesus hier gewesen. Deswegen ist Jesus für uns gestorben und auferstanden. Und er lädt uns ein, dass wir zu ihm kommen, damit wir diese Ruhe und diesen Frieden haben, was er sich eigentlich gedacht hat. Es ist nicht Gottes Ziel, uns zu bestrafen. Es ist Gottes Ziel, uns zu erlösen, dass wir bei ihm sind. Und vielleicht hilft uns das auch so als Zielgedanke zu haben. Ort des Friedens kann auch das Paradies sein, auch wenn wir noch nicht da gewesen sind. Aber ich finde das so schön, wie jemand mal gesagt hat: Wir sind schon erlöst, aber noch nicht im Paradies. Und das wünsche ich uns, dass wir uns da alle wiedersehen, dass wir da feiern können und dass wir mit Gott wohnen können, mit ihm spielen können und dass wir einfach bei ihm sind und auch seine Sehnsucht erfüllt wird. Amen.